Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Carsten Klude. Ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. in Hamburg und hier zuständig auch für die Vermögensverwaltung.
Herr Klude, ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Moin nach Hamburg sozusagen. Der Krieg in der Ukraine, der tobt seit ziemlich genau einem Jahr. Am 24. Februar 2022 hatte die russische Armee den Nachbarn Ukraine überfallen. In München tobt die Sicherheitskonferenz. Wie fragmentiert oder wie fragil ist denn die politische Welt im Jahr 2023?
Ja, die politische Welt, also erstmal ein Moin zurück natürlich aus Hamburg, wie sich das gehört. Ja, die politische Welt ist sicherlich nicht stabiler geworden. Wir haben ja nicht nur das Thema Ukraine, über das wir sprechen, sondern ich sag mal auch die politischen Beziehungen beispielsweise zwischen den USA und China, die ja auch schon mal besser gewesen sind und wo man nicht genau weiß, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Also insofern, glaube ich, kann man schon sagen, die Politik bleibt auch gerade für die Kapitalmärkte natürlich ein Unsicherheitsfaktor. Auf der anderen Seite muss man allerdings, glaube ich, auch konstatieren, dass Kapitalmärkte sich an unsichere politische Rahmenbedingungen auch mehr oder weniger gewöhnt haben. Zumindest solange nichts wirklich Neues, Dramatisches passiert. Und wahrscheinlich zielt Ihre Frage ja auch so ein bisschen darauf ab, nach dem Motto, okay, was bedeutet der Ukraine-Krieg nicht für die Börsen? Und da muss man ja sagen, im Moment hat man den Eindruck, dass das Ganze relativ weit in den Hintergrund gerückt ist als Belastungsfaktor, was daran liegt, dass es zumindest offensichtlich keine wirklichen Neuigkeiten gibt, die jetzt für Wirtschaft und damit eben auch für die Kapitalmärkte relevant sind. Das klingt natürlich zynisch irgendwo, weil es sterben weiter täglich Menschen und der Krieg geht weiter voran. Es werden täglich Raketen abgefeuert und Infrastruktur beschädigt. Also kann man eigentlich auch nicht sagen, es gibt nichts Neues, aber es gibt keine neueren Informationen über das hinausgehend, was man hoffentlich ohnehin schon weiß.
Stichwort darüber hinausgehen, das ist ja, Sie haben es ja richtig geahnt, das ist ja eine vorsichtige Frage jetzt erstmal. Lass uns mal uns herantasten an die Situation jetzt momentan, über die politische Situation hin zur wirtschaftlichen Situation. Und jetzt nicht nur das Thema Ukraine-Krieg, sondern wirklich diese Diskussion in München, wo viele Kollegen, die sich das sehr intensiv anhören, auch von der politischen Seite, doch schreiben und kommentieren, dass da offensichtlich tiefe politische Gräben zutage treten, dass es also wirklich zur Sache geht. Was bedeutet das jetzt tatsächlich für die wirtschaftliche Welt, für die Situation in der Welt, die großen Blöcke, die jetzt doch wieder sich abgrenzen, die aufeinander prallen? Wie beurteilen Sie das?
Ja, ich sag mal, vor allem vor dem Hintergrund politische und wirtschaftliche Unsicherheit ist das schon etwas, was sicherlich eine Rolle spielen kann. Ich glaube, in der ganz kurzfristigen Betrachtung, und kurzfristig meine ich jetzt auf Sicht der nächsten Monate, spielt das, glaube ich, zumindest im Moment keine so große Rolle. Dass diese Diskrepanzen und diese unterschiedlichen Einschätzungen bestehen, das weiß man. Die Teilung der Welt, ich sag mal, in West und Ost, die schreitet voran, hat man den Eindruck. Also, dass eher ein größeres Unverständnis auf beiden Seiten da ist und dass man sich vielleicht so von den politischen Polen eher dabei ist, sich voneinander zu entfernen. Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die man im Moment ja so als Tatsache einfach auch hinnimmt an den Märkten. Auf der anderen Seite, was für die Kapitalmärkte, die im Moment, glaube ich, wichtige Rolle spielt, ist dann letztendlich, okay, was hat das im Moment für wirtschaftliche Aussichten? Und da muss man einfach sagen, wir kommen aus einem extrem schwierigen Jahr 2022, das natürlich geprägt war durch den Beginn des Krieges und alle seine Folgen, sprich hohe Inflationsraten, die viel, viel stärker und höher ausgefallen sind, als alle das erwartet haben, ein Einbruch beim wirtschaftlichen Vertrauen von Unternehmen und Konsumenten, der stattgefunden hat in den ersten Monaten. Aber nochmal wieder das aufnehmen, was ich anfangs gesagt habe. Mittlerweile macht sich hier, also zumindest von der Anlegerseite, so ein bisschen der Eindruck breit, okay, die Probleme kennen wir. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man bei allen Unsicherheiten oder auch bei möglicher negativer Interpretation dessen, was da sich im Moment abspielt, wo man sagen muss, okay, das wissen wir. Und für die Kapitalmärkte ist letztendlich das immer von Interesse, was wirklich neu ist. Also verschlechtert sich die Situation jetzt deutlich. Und da würde ich sagen, okay, also das war ja zumindest nicht mein Eindruck, den ich mitgenommen habe von der Münchner Sicherheitskonferenz. Allerdings natürlich auch nicht der, dass sich da jetzt ein größeres Verständnis auf beiden Seiten, also Ost und West, irgendwo abzeichnet, sodass man sagen kann, okay, da werden wir in Zukunft vielleicht jetzt auch wieder mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit sehen. Das war sicherlich auch nicht Quintessenz dieses Wochenendes. Also insofern, solange keine wirklichen Neuigkeiten auftauchen und auftreten, solange orientiert sich der Markt eben an dem, was er kennt und was er weiß.
Vor diesem Hintergrund, wie beurteilen Sie jetzt die Entwicklung der Inflation? Sie hat sie kurz angesprochen. Das sind ja auch im Grunde genommen zwei Dinge. Zum einen, wie sie sich wirklich entwickelt aufgrund der Fakten, der Daten, die reinen Zahlen. Da hat sicherlich eine kleine Entspannung gegeben. Auf der anderen Seite auch die Art und Weise, wie Unternehmen und wie Anleger damit umgehen.
Ich glaube, die Inflationsentwicklung wird wahrscheinlich der entscheidende Faktor sein, wie sich die Kapitalmärkte im Gesamtjahr 2023 entwickeln werden. Weil ich glaube, das negative Jahr 2022 ist letztendlich ja auch auf die überraschend hohe Inflation und dann eben auf die Reaktion der Notenbanken darauf zurückzuführen gewesen. Das heißt also unter der Voraussetzung, dass der Trend der letzten Monate, und ich beurteile ihn positiv, weil man doch sehen kann, der Inflationshöhepunkt ist überschritten. Ich weiß, es gibt von einigen Notenbankern jetzt auch am Wochenende, Frau Schnabel, die nochmal gesagt hat, na, sie kann noch nicht wirklich erkennen, dass da schon ein disinflationärer Prozess, also ein Prozess hin zu dauerhaft niedrigeren Preissteigerungsraten, dass der schon in Gang gekommen ist. Da würde ich sagen, naja, das sehe ich vielleicht schon ein bisschen anders. Also zumindest in Teilbereichen, wenn ich mir die Energiepreise anschaue, muss man schon sagen, da ist schon ein deutlicher entspannender Faktor für die Inflation, auch für die nächsten Monate erkennbar. Das hat mit Basiseffekten zu tun. Das heißt also, dadurch, dass eben die Ölpreise und die Energiepreise im letzten Jahr vor allem dann nach dem 24. Februar so stark angestiegen sind. Wir waren beim Ölpreis auf über 100 Dollar, 120, 140 sogar in der Spitze, liegen jetzt so bei etwa 80 Dollar. Das heißt also, man sieht, da gibt es positive Entwicklung für die Inflationsrate. Wenn ich mir unsere Strom- und Gaspreise angucke, da gibt es eine Entspannung. Ich sehe das bei den Güterpreisen, dass dort auch die Veränderungsraten deutlich zurückgehen. Wo man es noch nicht sehen kann, das ist in vielen Segmenten der Dienstleistungen. Da sind die Preisveränderungen immer noch hoch. Und auch jetzt zu Jahresbeginn im Januar war die Inflationsentwicklung nicht so gut, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Ich glaube, das hat vielleicht noch mit Nachholeffekten zu tun. Man darf nicht vergessen, viele Unternehmen passen ihre Preise auch nicht regelmäßig an, sondern die machen das vielleicht ein- oder zweimal im Jahr, weil Preislisten erstellt werden müssen. Das muss gedruckt werden heute, vielleicht noch zum Teil, sodass man da immer feste Zeitpunkte hat. Und der Januar ist, glaube ich, immer so prädestiniert dafür, nochmal die Preise anzuheben. Also insofern würde ich mich jetzt davon nicht zu sehr ins Boxhorn jagen lassen, dass die Januarzahlen nicht so gut ausgefallen sind, wie man sich das vielleicht zum Teil erhofft hat. Ich glaube aber schon, dass die Inflation sinken wird, dass wir dementsprechend auch vor allen Dingen in den USA uns mittlerweile schon in der Nähe des Höhepunktes des Zinserhöhungszykluses befinden. Da werden wir sicherlich noch ein oder zwei, möglicherweise auch 13 Schritte, so wie der Markt das momentan eingepreist hat, sehen. Aber ich glaube nicht darüber hinaus, ob es dann 2 oder 3 werden. Ich weiß nicht, ob das so relevant ist. Wichtig ist, dass es nicht viel mehr werden. Und dafür, glaube ich, gibt es eben doch schon gute Indizien, dass wir da tatsächlich sagen können, okay, so viel wird da nicht mehr kommen. Die EZB, die ist tatsächlich noch ein bisschen hinterher, die ist immer so ein bisschen später dran. Da ist klar, die 50 Basispunkte auf der nächsten Sitzung, die sind gesetzt im März. Und dann gucken wir mal, was im Mai, Juni passiert. Ob es dann über den Sommer hinaus auch noch zu weiteren Zinserhöhungen kommen wird, würde ich momentan auch ein großes Fragezeichen dran malen.
Das heißt, wenn Sie den Begriff Zinsangst hören, der sofort reflexartig gespielt wird, werden die Märkte mal ganz kurz wieder ausatmen zurzeit. Das löst bei Ihnen mehr mitleidiges Lächeln aus?
Ja, das mitleidiges Lächeln klingt ein bisschen überheblich sicherlich. Man muss ja schon sagen, dass wir, ich sag mal, in den vergangenen Jahren ja die Inflationsentwicklung durchaus auch fast immer falsch eingeschätzt haben, weil wir auch da gesagt haben, ah, mit der Inflation, das wird alles nicht ganz so schlimm kommen. Gut, ich denke, dass, wie gesagt, die Kriegsfolgen im vergangenen Jahr Hauptursachengeber dafür waren, dass die Inflationsrate dann tatsächlich nochmal viel, viel stärker angestiegen ist, als wir alle das erwartet haben. Und dementsprechend, ja, bin ich da optimistisch, dass die Inflationsrate uns da dieses Jahr keinen Strich durch die Rechnung machen wird und dass wir tatsächlich dann im Jahresverlauf deutliches Nachgeben sehen werden und deutlich niedrigere Inflationsraten. Die Frage wird sein, wo liegen wir dann am Jahresende, dass wir nicht mehr jetzt wie aktuell hier bei uns in der Eurozone bei 8 oder 9% liegen und in Amerika bei 6%, sondern dass es Richtung 4 und 3% gehen wird. Ich glaube, da sind sich die meisten Beobachter ja auch einig. Die Frage ist, kommen die 2% mal wieder in Reichweite. Und auch da bin ich durchaus optimistisch, dass uns das gelingt. Vielleicht nicht bis Ende diesen Jahres, aber dann vielleicht 2024.
In diesem Zusammenhang ist der Begriff Gewinninflation, ist das eigentlich ein gängiger Begriff in der Volkswirtschaftslehre oder ist es eine Wortschöpfung? Gewinninflation, so beschreibt ein Mitglied der Wirtschaftsweisen den Umstand, dass Unternehmen die Preise deutlich höher anheben, als letztendlich die höheren Kosten es notwendig machen.
Boah, klingt für mich schon nach einer kreativen Wortschöpfung. Steckt aber natürlich ja genau das dahinter, weshalb wir immer sagen, in Inflationszeiten ist es nicht so schlecht, Aktien zu haben, weil Unternehmen, gerade die Preismacht haben, genau das tun, was mit diesem Wort dann ja auch zum Ausdruck gebracht wird, nämlich, dass man die Preise mindestens im Ausmaß der eigenen Kostenerhöhung weitergeben kann und dass natürlich durchaus einige Unternehmen auch in der Lage sind, da immer noch einen Schnaps draufzulegen und ihre Gewinnmarge zu verbessern. Und insofern, ich sag mal, sieht man ja, höhere Unternehmensgewinne werden dann hoffentlich auch von der Börse honoriert mit steigenden Aktienkursen. Und das ist genau dieser eingebaute Inflationsschutz, den nicht alle Aktien, aber die doch zum Teil Aktien haben. Insofern würde ich sagen, beschreibt das eben die Realität des Aktienanlegers ganz gut, der natürlich dann genau hingucken muss und selektieren muss, welche Unternehmen sind denn in der Lage, diese Gewinninflation auch tatsächlich umzusetzen und durchzusetzen.
Die nächste Frage, die fußt auf meiner eigenen Wortschöpfung. Der Volkswirt warnt so lange vor der Rezession, bis sie tatsächlich da ist. Oder tritt oft das Gegenteil von dem ein, was alle erwarten oder gar befürchten?
Ja, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Das ist ja so dieses Beispiel mit der stehen gebliebenen Uhr, die ja auch irgendwie zweimal am Tag dann die richtige Uhrzeit anzeigt. Zugegebenermaßen, also mit der Prognose von Rezessionen, da tun wir uns alle sehr, sehr schwer. Ich bin ja selber auch Volkswirt, also insofern weiß ich, wovon ich da spreche. Das ist tatsächlich, ich sag mal, wir gucken uns so viele verschiedene Indikatoren an und versuchen natürlich immer Rückschlüsse aus der Vergangenheit zu ziehen, die uns häufig ganz gut so die Richtung anzeigen, aber nicht unbedingt das Ausmaß, weil die Welt ist dynamisch und Zusammenhänge ändern sich eben. Ich sag mal, heute, wenn man sich die Frage stellt, okay, was macht beispielsweise die US-Wirtschaft, da gucken viele eben auf die Zinsstrukturkurve, also als ominösen Finanzmarktindikator und sagen, okay, also da haben wir doch eine Inversion vorliegen. Inversion bedeutet, dass die Renditen am kurzen Ende, also beispielsweise für zweijährige Staatsanleihen, höher sind als für zehnjährige Anleihen und dann guckt man in die Vergangenheit zurück und sagt, oh, das war doch eigentlich in der Vergangenheit immer ein zutreffender Rezessionsindikator. Also mag sein, vielleicht ist das auch diesmal wieder so. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass die Rezession jetzt heute oder morgen zuschlägt, sondern wir wissen, da sind Timelags dazwischen. Wir wissen auch, dass die Geldpolitik natürlich in den vergangenen Jahren durchaus auch sehr kreativ war und neue Wege beschritten hat. Also ob die Rezession dann tatsächlich kommt, ich glaube, das muss man einfach mal auf sich wirken lassen. Die aktuellen Zahlen sprechen zumindest nicht dafür, dass es jetzt hier unmittelbar zu einer Rezession kommen wird. Das heißt so, die Erwartung vieler Beobachter, ja, wir kriegen jetzt ein ganz, ganz schwieriges erstes Halbjahr von der wirtschaftlichen Seite. Da wirken die Zinserhöhungen noch und werden dann dazu führen, dass die Wirtschaft sich abkühlt. Wir haben noch eine große Unsicherheit. All das wissen Märkte. Auch das ist eigentlich wieder ganz guter Bezugspunkt zu dem Beginn unseres Gespräches. Also das weiß man irgendwo. Das heißt also, wenn die Erwartungen schon sehr niedrig sind, dann muss man nochmal deutlich enttäuschen, dann muss es nochmal deutlich schlechter kommen, damit vielleicht die Märkte dann auch nochmal wieder dementsprechend negativ reagieren. Und wenn es dann tatsächlich schlecht kommt, okay, dann ist niemand mehr überrascht, weil sich wahrscheinlich auch die meisten zumindest ja im Vorfeld auch schon positioniert haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Rezession, klar, ausschließen kann man sie im Moment noch nicht völlig, aber ich sag mal, das Risiko einer Rezession hat sicherlich abgenommen in den USA, aber insbesondere auch in Europa. Und das hat eben insbesondere auch mit der Energiepreisentwicklung der vergangenen Wochen und Monate zu tun.
Lange Rede, noch kürzerer Sinn. Sie sind ja auch verantwortlich für die Vermögensverwaltung im Hause MM Warburg. Was bedeutet das jetzt, was Sie gesagt haben, für die Aktienmärkte? Wie werden sie sich entwickeln im laufenden Jahr? Und Anleihen müssen wir auch noch drüber sprechen. Sind die jetzt tatsächlich schon wieder eine echte Alternative?
Ja, also ich sag mal, die Märkte, Aktien und Anleihen hatten ja einen fabelhaften Start in das neue Jahr. Also da ist man ja schon versucht, immer die ersten 6, 7 Wochen aufs Gesamtjahr hochzurechnen und dann kriegt man glänzende Augen. Es wird sicherlich nicht in dem Tempo weitergehen. Da kommt auch mal wieder ein Durchatmen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die Aussichten für die Aktienmärkte in diesem Jahr tatsächlich positiv einzuschätzen. Wie gesagt, Voraussetzung, wir bekommen jetzt keine Rezession und vor allen Dingen, wir bekommen nicht nochmal wieder so einen exogenen Schock den niemand vorhersehen kann, wie das im vergangenen Jahr mit dem 24. Februar dann der Fall gewesen ist. Darüber hinaus würde ich sagen, wie gesagt, konjunkturelle Rahmenbedingungen ganz gut und vor allen Dingen die Inflationsprognose, wenn sie denn diesmal stimmt, was ich hoffe, dass die Preissteigerungsraten deutlich zurückgehen und damit letztendlich der Druck von der Geldpolitik nachlassen wird und von den steigenden Zinsen nachlassen wird. Das sollte dem Aktienmarkt helfen. Und deswegen erwarten wir auch, dass die Kurse am Jahresende noch etwas höher stehen werden, als das aktuell der Fall ist. Und dasselbe erwarten wir auch für den Anleihemarkt. Der hatte auch einen guten Start ins Jahr. Da ist so ein bisschen der Tenor wie gewonnen, so zerronnen. Das ging in den letzten 2, 3 Wochen wieder in die andere Richtung, eben weil die Inflation sich jetzt nicht so schnell uns den Gefallen getan hat, da den Rückzug anzutreten und schnell genug wieder zurückzugehen. Das hat jetzt in den vergangenen Tagen ja dazu geführt, dass die Renditen doch nochmal wieder deutlich angestiegen sind. Da haben wir wieder Kursverluste, gerade bei den Staatsanleihen gehabt. Aber nichtsdestotrotz, auch da glaube ich, dass wir zum Jahresende rückläufige Renditen sehen werden. Und das wird dann auch umso konkreter sein, wenn die Notenbanken tatsächlich dann auch das Signal geben werden, wir sind jetzt durch mit dem Thema Zinssenkung. Das ist im Moment noch nicht der Fall und deswegen haben wir auch noch dieses Hin und Her am Anleihemarkt. Aber wie gesagt, ich könnte mir eben doch schon vorstellen, dass wir im Sommer dann konkretere Aussagen sehen werden, sowohl von der amerikanischen Notenbank als auch von der Europäischen Zentralbank, als auch von vielen anderen Notenbanken. Ich meine, bei einigen ist der Eindruck schon, dass mittlerweile das Ende des Zinszykluses schon erreicht ist. Wir gucken auch immer ganz gerne uns die Entwicklung in den Schwellenländern an, weil da die Notenbanken eigentlich als erste, nämlich schon 2021, begonnen hatten, die Zinsen zu erhöhen. Und von der Seite aus könnte tatsächlich auch das erste Signal kommen, dass die Zinsen wieder anfangen zu sinken. Ist im Moment noch nicht der Fall, aber das könnte tatsächlich zeitlich so ein bisschen früher sein als bei den Industrieländern. Und das wäre aber für mich dann eben auch ein klares Signal dafür, dass die These richtig ist, der Inflationshöhepunkt ist überschritten und wir gehen da auch wieder etwas normaleren, sprich besseren Zeiten entgegen.
Ein gutes Jahr für Aktien und ein gutes Jahr auch für Anleihen, sagt der Chefvolkswirt von MM Warburg, Carsten Klode. Dankeschön fürs Interview und tschüss nach Hamburg.
Vielen Dank, Herr Groß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Börsenradio Network AG.